So, meine sehr verehrten Damen und Herren, draußen an den Rundfunkgeräten, das ist die Aufzeichnung der Veranstaltung, die eigentlich am 5.6. hätte stattfinden sollen. Wie gesagt, auf Wunsch der Studierenden machen wir das als Aufzeichnung wegen des Brückentags. Was haben wir denn das letzte Mal am letzten Freitag besprochen? Also wir haben besprochen, wie man in Java Klassen definiert, was Klassen sind und wie man sie benutzt. Zumindest haben wir da erstmal einen Einstieg gewonnen. Und nochmal der Hinweis, alle diese Dinge, die hier auf den Folien sind und die ich jetzt auch so mit Ihnen besprechen möchte, die finden Sie auch im Java Tutorial. Und dieses Java Tutorial, da ist der entsprechende Link auch auf Yatza verfügbar und auch hier jeweils in diesem Folien. Eine Klasse, haben wir gesagt, da war die Grundidee, dass wir Variablen, das heißt in unserem simplen Speichermodell einfach gewisse Mengen von diesen Speicherzellen, die dann einfach einen Namen haben, das war ja unser simples Modell einer Variable, dass wir verschiedene dieser Variablen und auch kleine Stücke Code mit einem entsprechenden Namen zusammenfassen wollen zu Bauplänen für Objekte. Und diese Baupläne haben wir Klassen genannt. Und diese verschiedenen Variablen, ja, also hier zum Beispiel die Klasse Fahrrad, hat jetzt hier drei Zustandsvariablen. Ja. Wir nennen die Attribute, ja, oder Englisch Fields, und hat hier vier solche kleinen benannten Stücke Code, die nennen wir Methoden. Ja. Und diese Methoden definieren das Verhalten der Objekte. Ja. Also um das hier nochmal groß zu machen, das heißt, die Methoden sagen, wie sich ein Fahrrad, das wir von diesem Bauplan für Fahrräder sozusagen instanzieren, wie sich ein solches Fahrrad verhalten kann. Und diese Attribute sagen, was für einen Zustand das haben kann. Das heißt, das war ja die Grundidee von objektorientierter Programmierung, dass wir sozusagen Zustand und Verhalten gleichzeitig zusammenfassen in diesen Klassen. Und diese Klassen stellen eben Baupläne für Objekte dar. Und das haben wir hier in diesem Beispiel, ich werde jetzt wieder zurück, auch mal gesehen. Das heißt, wenn die Klasse Bicycle so definiert ist, mit ihren Zustandsattributen und ihren Methoden, dann können wir zum Beispiel hier zwei Fahrräder von diesem Bauplan konstruieren, nämlich Bike 1 und Bike 2. Das machen wir, indem wir hier in einer neuen Klasse, die einfach nur zu Demo-Zwecken dient und in einer Methode, die auch jetzt für uns mal nur irgendeine Methode ist, wo wir Code reinschreiben können. Das ist die Main-Methode. Das ist die, die der Rechner aufruft, wenn er mehrere Klassen zur Verfügung hat. Hier machen wir also diese zwei Geschichten, dass wir also gleichzeitig zwei Fahrräder definieren, indem wir also sagen, wie jetzt hier zum Beispiel auch, oder in Analogie im Prinzip, wie wir jetzt hier auch in Bicycle definiert haben, dass es eine Zustandsattribut Cadence gibt, was vom Typ Integer, also ganzzahlig sein soll, dass wenn das Fahrrad neu geboren wird, den Default-Wert 0 erhalten soll, können wir hier auch erstmal deklarieren, es gibt ein Objekt vom Typ Bicycle, das heißt ein Objekt von der Klasse Bicycle. Und dieses Objekt, das hier ist also ein Deklarationsteil. Und dieses Objekt können wir also direkt hier mit Bike 1 ergibt sich aus New Bicycle auch erzeugen. Das heißt, New Bicycle konstruiert ein neues Fahrrad und eine Referenz auf dieses Fahrrad, wie wir sehen werden, wird dieser Variablen Bike 1 zugewiesen. Das werden wir alles noch genauer verstehen. Also hier erzeugen wir uns, deklarieren und erzeugen wir uns zwei neue Fahrräder. Ja? Und dann können wir mit diesen Fahrrädern allerhand Dinge tun. Wir können also zum Beispiel das Fahrrad 1 beschleunigen, das Fahrrad 2 beschleunigen und so weiter. Alles nacheinander. Das war also der Grundgedanke von objektorientierter Programmierung. Und wir hatten dann auch noch gesehen, was die Analogie ist zwischen Datenbanken und Java und hatten uns angeschaut, was Vererbung ist. Also Vererbung war einfach der Vorgang, dass wir speziellere Klassen von allgemeineren existierenden ableiten. Das heißt, wir fügen im Prinzip, zumindest ist das der Normalfall, neue Attribute und neue Methoden hinzu. Es gibt auch den Fall, dass wir alte Attribute, also die Attribute der übergeordneten Klasse zum Beispiel anders erweitern oder dass wir Methoden auch überschreiben wollen. Ne? Also Beispiel war hier zum Beispiel das Rennrad, was ein spezielleres Rad ist und hier einfach nur zusätzliche zwei Attribute bekommt und eine neue Methode. Ne? Dann haben wir noch gesehen, es gab auch Interfaces. Das war im Prinzip nur ein Vertrag, den eine gewisse Klasse erfüllen muss. Das heißt also, alles, was ein Fahrrad sein will, muss mindestens mal diese vier Methoden haben. Und diese Interface-Definition sagt also nicht, wie genau dieses Verhalten implementiert werden soll, sondern sagt nur, es muss jeder, der diesen Vertrag erfüllen will, also jede Klasse, muss mindestens mal diese vier Methoden haben mit diesen Methodensignaturen. Ja? Und wir können also zum Beispiel jetzt sagen, dass unsere Klasse Bicycle genau wie vorher definiert ist und sagen aber, die Klasse Bicycle möchte den Vertrag iBicycle eingehen. Das heißt, sie implementiert das Interface iBicycle. Der Vorteil von Interfaces war, eine Klasse kann beliebig viele Interfaces implementieren, während sie nur von genau einer Klasse erben kann. Wir werden auch später noch sehen, wie wir das einsetzen anhand des Beispiels mit den Bienen und den Blumen. Ja? Gut, das war noch ein weiteres Beispiel für solche Interfaces. Okay? Gut. So. Das ist es im Wesentlichen auch schon. Wir können jetzt lassen Sie mich erstmal hier noch einen Teil weitermachen mit den Sprachgrundlagen. Dann werden wir im Anschluss das nächste Mal in der Live-Demo auch noch mit unserer Blumenwiese ein bisschen weitermachen und auch noch sehen, wozu man Interfaces oder wie man Interfaces noch gebrauchen kann. Ja? Lassen Sie uns jetzt erstmal nochmal etwas tiefer in Java eintauchen. Und Sie erinnern sich ja, ich habe Ihnen ja das letzte Mal gesagt, wir wollen immer wieder aufs Neue, auf Dinge zurückkommen. Das heißt, wir drehen praktisch Spiralen hier und die entsprechenden Details sind hier in diesen Teilen des Java-Tutorials entsprechend genauer oder genauso genau erklärt. So, nochmal zurück zu Variablen. Also in unserem simplen Speichermodell waren die Variablen ja einfach Namen für bestimmte Speicherzellen, die ihrerseits wieder eine Adresse hatten. Ja? Das heißt, informell sind Variable mit einem Bezeichner versehene Platzhalter für Werte eines bestimmten Typs. Ja? Das heißt, in diese Speicherzellen unseres vereinfachten Speichermodells können wir ja auch Werte reinschreiben. Das ist das, was eine Variable auszeichnet. Und Variablen haben eben eine solche Adresse im Speicher. Jetzt haben wir implizit auch schon gesagt, das haben wir bei den Attributen gehabt, aber auch bei den Fahrrädern, Variablen haben einen bestimmten Typ. Genauer gesagt muss man eigentlich sagen, die Werte der Variablen haben einen Typ. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel, wie hier unten, die Deklaration int a gebe, dann habe ich eine Integer, das heißt eine ganzzahlige Variable erzeugt oder deklariert, sollte ich vorsichtiger sagen, mit dem Namen a. Ja? Und in diese Variable kann ich jetzt alle Werte reinschreiben, die von diesem Typ int sind. Das heißt also, ein Typ ist auf diese Weise einfach eine Menge möglicher Werte, die wir in eine Variable reinschreiben können. Wir können aber auch verkürzend sagen, die Variable selbst hat einen Typ. Ja? Und diese, es gibt in Java zwei Sorten von Typen im Prinzip, nämlich sogenannte primitive Typen oder Referenztypen. Ja, und obwohl die Intuition Ihnen natürlich sagt, primitive Typen sind zu vermeiden und Referenztypen sind eigentlich das, was ich haben will im Leben zum Kommunizieren beispielsweise, dann ist das nicht so. Die primitiven Typen braucht man auf jeden Fall auch. So, was ist nun ein primitiver Typ? Wir werden nachher noch Beispiele sehen. Und wir werden jetzt erstmal uns den Unterschied anschauen zwischen primitiven Typen und Referenztypen in Bezug auf diese fünf Aspekte: Typdefinition, Deklaration, Instanzierung, Manipulation und Test auf Gleichheit. Ja? Bei primitiven Typen müssen wir die Typen gar nicht vorher definieren. Das heißt, sie sind in Java vordefiniert. Ja, wir werden uns auf den kommenden Folien noch genauer anschauen, was für primitive Typen es gibt. Wenn wir eine Variable von einem primitiven Typ deklarieren, müssen wir diesen Typ angeben, den Variablennamen und einen Strichpunkt. Wir können diese Variable mit Werten belegen, das heißt, sie instanziieren im Grunde genommen, indem wir den Zuweisungsoperator ist gleich benutzen. Das heißt, das hier wäre zu lesen, der neue Wert der Variablen A ergibt sich aus dem Wert 117. Auch hier wieder mit Strichpunkt abgeschlossen, wie alle diese Anweisungen in Java. Das heißt, wir schreiben den Wert 117 in die Speicherzelle rein, die den Namen klein a hat. Ja? Manipulieren können wir diese, nachdem wir sie zuerst zum ersten Mal instanziert haben, auch indem wir neue Zuweisungen vornehmen. Das heißt einfach die Variable überschreiben mit neuen Werten. Hier zum Beispiel a ergibt sich aus dem Wert der Variablen b plus die Konstante 42. Was auch immer der Wert von b war, da wird 42 hinzuaddiert und das Ganze wird a zugewiesen in diese Speicherzelle. Test auf Gleichheit, wenn ich also zwei Variablen bezüglich ihrer gespeicherten Inhalte, also ihrer Werte vergleichen will, dann kann ich das mit diesem Operator ist gleich tun. Ja? Das heißt also, dieser Ausdruck vergleicht also die Variablen A und B, genauer gesagt ihre Werte, und ergibt logisch wahr, wenn beide gleich sind. Ja, also wenn A zum Beispiel den Wert 15 hat und B hat auch den Wert 15, werden beide diese Werte bestimmt und es wird mit diesem ist gleich Operator geschaut, ob die auch wirklich gleich sind. Ja, wenn sie nicht gleich sind, ist das Ganze logisch falsch, false, und wenn sie gleich sind, ist das Ganze logisch true, aber true. Referenztypen im Gegensatz müssen wir definieren. Ja, das heißt, wir müssen die Referenztypen jedes Mal definieren. Und wie machen wir das? Indem wir einfach eine Klasse schreiben. Das heißt, wir sehen schon, Referenztypen sind vom Typ einer Klasse. Zum Beispiel können wir sagen, wir erfinden den Typ Student, indem wir einfach eine Klasse dafür angeben. Wir haben schon den Typ Fahrrad angegeben. Das war vorhin Class Bicycle. Und da brauchen wir diese Mengenklammer, das Schlüsselwort Class und den Bezeichner für unseren neuen Typ, für unseren neuen Referenztyp, den wir hier einführen wollen. Und da innen werden jetzt also Fields, das heißt Attribute, deklariert und Methoden geschrieben, die das Verhalten eines Studenten hier zum Beispiel definieren. Deklarieren tun wir Variablen von einem Referenztyp, indem wir einfach genau wie hier bei dem primitiven Typ den Typ hinschreiben und den Bezeichner, den Variablennamen. Und der Typ ist hier einfach ein Klassenname, ja, eine Klasse, und hier zum Beispiel einfach der Bezeichner der Variablen, die jetzt von diesem Typ ist, also Student Heiner. Das wäre zum Beispiel was, genau wie wir vorhin gesagt haben, Bicycle Bike 1. Dann machen wir einen Strichpunkt. Instanziieren tun wir Referenztypen, indem wir einfach ein neues Objekt von der Klasse konstruieren mit dem Schlüsselwort New. New Student Und hier haben wir noch zwei runde Klammern, deren Natur wir noch aufklären werden. Und das ist ein neues Objekt vom Typ Student, ein neues Objekt. Und das können wir unserer Variablen Heiner zuweisen. Wir können die Variablen vom Referenztyp auch manipulieren, indem wir sozusagen unsere Variable Heiner mit einem neuen Objekt oder genauer gesagt einer Referenz auf ein anderes Objekt überschreiben, indem wir zum Beispiel sagen, Heiner ergibt sich aus der Referenz auf Horst. Ja? Man kann unter Manipulation auch verstehen, dass wir Fields, das heißt Attribute, verändern, also zum Beispiel indem wir das Alter von Heiner auf 21 setzen oder indem wir ein Verhalten, das heißt eine Methode auf unserem Heiner aufrufen. Beides geht hier mit diesem Referenzoperator, mit diesem kleinen Punkt. Das heißt, hier meinen wir die Zustandsvariable age auf dem Objekt Heiner. Wenn wir noch die Objekte Horst, Sabine, Susanne und Karl Friedrich haben, davon hat ja jeder solchen Zustand, ein solches Field, ein solches Attribut Age. Und alle können zum Beispiel dieses Verhalten Jorn ausführen. Test auf Gleichheit funktioniert hier in diesem Fall nicht mit diesem Doppel ist gleich, ja, sondern mit der Methode equals, die jedes Objekt hat, denn jede Klasse erbt von der übergeordneten Klasse Object, die sozusagen diese ganzen Elementarverhaltensweisen, Elementarmethoden bereitstellt. Das heißt also, wenn wir wissen wollen, ob Heiner mit Horst strukturgleich ist, dann können wir das mit Heiner.equals und als Argument hier in den runden Klammern haben wir Horst drin. Ja? Hier schon mal auch eine etwas philosophische Ausführung. Ist gleich ist der Operator, der auf dasselbe testet, wohingegen Punkt equals auf das gleiche testet. Ja? Das heißt, im Englischen würde, oder im Deutschen kann man es natürlich auch erklären, dasselbe hier mit dem ist gleich meint ein und dasselbe. Ja? Wobei davon ausgegangen wird, dass wenn die Variable A den Wert 15 hat und B den Wert 15, dann sind diese Werte ein und dasselbe. Es gibt keine zwei verschiedenen 15s in dieser Betrachtungsweise. Ja? Wenn wir hier sagen, Heiner ist strukturgleich zu Horst, die haben also zum Beispiel das gleiche Alter, das gleiche Gewicht, die gleiche Größe, die gleichen Klamotten, also alles gleich, aber nicht dasselbe, dann ist Heiner equals Horst true und ist gleich in diesem Sinne meint eben strukturgleich und nicht dasselbe. Ja? Müssen wir mal noch drüber nachdenken. So, wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Speicher ansehen, dann haben wir bezüglich der primitiven Typen eigentlich keine große Verwunderung. Denn zum Beispiel diese Zeile hier, die aus der Kombination der Deklaration einer int-Variablen Horst und ihrer gleichzeitigen Instanzierung besteht, die führt dazu, dass wir erstmal eine Speicherzelle mit dem Bezeichner mit dem Variablennamen Horst haben und gleichzeitig auch noch 101 reinschreiben. Das heißt, hier ist Deklaration und Instanzierung in einem Statement zusammengezogen. Long Heiner sieht lediglich zunächst mal vor, dass wir eine Speicherzelle Heiner haben, die hier noch gar keinen Inhalt hat. Dieser Inhalt wird ihr hier erst zugewiesen. Long ist einfach eine etwas größere, vom Wertebereich her größere Variante von Integer. Jetzt, das hier dient zur Verdeutlichung, dass es natürlich in unserem vereinfachten Modell so war, dass jeder Variablename einer Zelle entspricht. Das ist natürlich in realen Speichermodellen nicht so. Das heißt, Integer kann einen etwas kleineren Wertebereich belegen und braucht weniger Zellen als Long, wo wir wesentlich größere Zahlen reinschreiben können, die dann über verschiedene Zellen hinweg reingeschrieben werden. Das ist nur zur Verdeutlichung, das werden wir dann ab jetzt wieder aufgeben. Das heißt, konzeptuell steht Heiner weiterhin für eine Zelle. Wir wissen nur jetzt, wenn wir primitive Typen mit einem größeren Wertebereich haben, dann entspricht einer Variable unter Umständen mehrerer Zellen. Bei Referenztypen ist es nun so, dass wenn wir uns jetzt ein Fahrrad Bike 1 deklarieren und auch gleich instanzieren, das heißt, wir erzeugen ein neues Objekt vom Typ Bicycle und weisen das unserer deklarierten Variablen Bike 1 zu. Was passiert dann? Nun, es wird hier durch die Deklaration konzeptionell zunächst mal nur Speicherplatz reserviert für die Zustandsvariablen, also die Attribute, die Fields. Ja, und wir wissen ja, da gab es Cadence, Speed und Gear. Und wenn wir ein neues Bicycle erzeugen, ist durch die Definition unserer Klasse Bike auch schon gleich ein Default-Wert hier eingetragen, nämlich 0, 0 und 1. Und dann können wir, wenn wir dann als nächste Anweisung den Gang beispielsweise auf 3 ändern, hier mit diesem Referenzoperator, hier diese 1 durch eine 3 ersetzen. Und die ganzen Verhaltensweisen des Fahrrads, die stehen wiederum in einem etwas anderen Speicherbereich. Und da ist es auch nicht unbedingt so, dass jedes Objekt da nochmal den Code eigens nochmal neu abspeichert, sondern diese Methoden gibt es nur einmal, denn wir müssen ja nur einmal irgendwo aufschreiben, wie so ein Verhalten denn nun aussieht, ja, während die Zustandsvariablen für jedes Objekt extra gespeichert werden müssen. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel ein neues Mountainbike, das ist ja von Bike abgeleitet, deklarieren und gleich instanzieren, dann wissen wir, ein Mountainbike hat zusätzlich noch Sitzhöhe als Attribut. Das heißt, da werden statt 3 jetzt 4 Zellen reserviert und praktisch mit diesem Namen versehen. Und jetzt können wir also dann auch hier, wenn wir ein neues Mountainbike erzeugen, sagen, die Sitzhöhe soll automatisch 15 sein, wenn das neu erzeugt wird. Auch hier könnten wir dann mit Bike 2.gear zum Beispiel in den 4. Gang hochschalten und so weiter. Wie gesagt, der Code, der zu der Klasse Bicycle, aber auch zur Klasse Mountainbike gehört, der ist nicht für jedes Objekt extra abgespeichert, sondern nur einmal im Grunde genommen. Ja? Wohingegen jedes Attribut in einem Objekt extra hier so zusammengefasst in diesem vereinfachten Modell abgespeichert ist. Ja? Gut. Okay, wir werden später noch sehen, warum diese Dinger Referenztypen heißen. So. Lassen Sie uns zunächst mal nochmal zurückgehen zu den numerischen Typen, zu den primitiven Typen, sorry. Und primitive Typen gibt es, wie wir sehen werden, numerische Typen und auch primitive Typen Boolean und Character. Lassen Sie uns zunächst mal die numerischen Typen anschauen. Also da wären Byte, Short, Int, Long, Float, Double. Und wir sehen schon, obwohl wir ja, wie gesagt, jede Variable mit einer Zelle assoziiert haben, ist es so, dass Byte zum Beispiel viel weniger Speicherplatz nimmt als jetzt zum Beispiel unser Long. Ja? Genauso wie Int auch nur die Hälfte des Speicherplatzes braucht wie Long. Wenn also unsere Speicherzellen fiktiv mal 32 Bit groß wären, dann entspräche Int realerweise einer Int-Variablen realerweise eine Zelle, wogegen einer Long-Variablen 2 Zellen entsprechen. Wir wollen das aber, wie gesagt, nur konzeptuell immer so halten, dass wir eine Zelle uns da vorstellen, die halt dann verschieden groß ist. Ja? Und hier sehen wir, wie wir diese ganzen numerischen Typen benutzen. Also wir könnten zum Beispiel hier Int Heiner deklarieren und auch gleich mit dem Wert hier 234.103.234 instanzieren und so weiter und so fort. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wozu gibt es diese ganzen numerischen Typen? diese vielen verschiedenen? Warum nimmt man nicht immer long hier zum Beispiel? Nun ja, also es gibt hier die Typen byte, short, int und long, die für ganze Zahlen eigentlich gemacht sind. Ja? Und float und double sind als Annäherung an die reellen Zahlen für Fließkommazahlen gemacht. Das heißt also im Grunde genommen rationale Zahlen. Ja? Und Beispiele wären halt hier zum Beispiel float FFF ist gleich, ergibt sich aus 5464,00345 und so weiter. Ja? Was wir während die ganzzahligen Geschichten relativ klar sind, gibt es für die Fließkommazahlen auch noch diese Infix-Notation hier, die uns die Zahl 345.545,34534 mal 10 hoch minus 12 deklariert. Ja. Und in Double kann ich da natürlich aufgrund der größeren Zahl an Bits auch noch einen größeren Zahlraum hier abdecken. Das heißt, da sind auch zum Beispiel so Zahlen wie hier dieser Bursche mal 10 hoch 67 darstellen. Ja. Wir sehen schon hier dieses E deutet an, das ist der Exponent von dieser 10, die dann hier folgt. F wiederum ist eine Andeutung, dass es sich hier um einen Float-Wert handelt. Wenn wir wollen würden, dass es sich um einen, dass wir kennzeichnen, dass es sich um einen Double-Wert handelt, müssten wir hier ein D dahinter machen. Ja, das ist in manchen Zusammenhängen notwendig, aber in diesem Fall zum Beispiel funktioniert das auch so und das brauchen wir auch eigentlich nicht weiter tiefer zu beleuchten. Man kann sich jetzt fragen, wozu ist jetzt zum Beispiel hier Byte gut, wozu sind 8-Bit gut? Da kann man ja im Wesentlichen mit 8-Bit nur Zahlen in einem sehr beschränkten Speicher, in einem sehr beschränkten Range darstellen. Das heißt, das nimmt man zum Beispiel eher für Bit-Patterns, das heißt für Flags, die gewisse Zustände anzeigen, als tatsächlich für Zahlen. Und mit 8-Bit können Sie Zahlen darstellen im Zweierkomplement von minus 128 bis plus 127. Mit den 16-Bit von Short können Sie minus 32.768 bis plus 32.767 darstellen, also minus 2 hoch 15 bis 2 hoch 15 minus 1. Und wenn Sie sich fragen, woher kommt diese Asymmetrie hier, das ist eine Konsequenz des Zweierkomplements. Ich denke, dass Herr Schlichter das auch noch in der Vorlesung vorstellen wird. Das sind einfach Binärzahldarstellungen, die gewisse Dinge vermeiden, wie zum Beispiel, dass es zwei Sorten von Null gibt. Ja, das wäre nämlich das sogenannte Einer-Komplement. Hier, wie gesagt, diese vier Typen sind die ganzen Zahlen und diese beiden sind rationale Zahlen, die als Annäherung an die reellen Zahlen gedacht sind. Sie sehen schon hier mit Double, da können Sie ziemlich große Zahlen abbilden. Es gibt auch, wenn Sie jetzt numerisch wissenschaftlich rechnen, auch den Fall, dass Sie noch größere Zahlbereiche benötigen oder noch größere Genauigkeit. Dafür gibt es in Java auch Mechanismen, wo man praktisch mit unendlicher Genauigkeit auch unendlich große Zahlen hier darstellen kann. So, weiter mit der Darstellung von Fließkommazahlen. Wir hatten ja diese beiden Beispiele, nämlich diese Float-Variable GGG, der wir diesen Wert hier zugewiesen haben, und der Double-Variable SSS, der wir diesen Wert hier zugewiesen haben. Nun ist klar, dass, wenn ich nochmal eins zurückblättere, bei den ganzen Zahlen nur eine bestimmte Menge ganzer Zahlen in einer endlichen Bitzelle halt abspeicherbar ist. Jetzt, wie verhält es sich hier? Ist das auch endlich? Ja, wir haben es ja schon gesehen, aber es gibt hier auch noch eine eine Angelegenheit in Bezug auf die Genauigkeit. Das heißt, diese reellen Zahlen werden in einem Standard abgespeichert, der nennt sich IEEE 754, zumindest ist das ein verbreiteter Standard. Und was wir gesagt haben, ist, wir wollen hier rationale Zahlen darstellen, die als Approximation von reellen Zahlen, beispielsweise als Approximation von Pi mit endlich vielen Dezimalstellen, gedacht sind. Und dieser IEEE-Standard ist recht kompliziert. Das heißt, die Genauigkeit, mit der hier abgespeichert wird, hängt vom jeweiligen Zahlenwert auch ab. Ja? Und das wiederum bedeutet, dass wir numerische Fehler machen können. Beispiel. Wenn wir also rechnen 2 hoch 24 hoch minus 24, sollte da eigentlich 2 rauskommen. Ja? Wenn wir jetzt mal schauen, wir haben eine Zahl e, die 2 hoch 24 ist. Und das haben wir zum Beispiel hier mit der Klasse Math und ihrer Methode Pau ausgerechnet. Ja? Dann, das ist irgendwas in der Größenordnung 10 hoch 7, 1,6 mal 10 hoch 7. Ja? Und wenn wir jetzt rechnen, wieder zurückrechnen und sagen, wir wollen jetzt diese Zahl e hoch minus 24 rechnen, dann sehen wir, dass wir hier keineswegs 2 rauskriegen, sondern den falschen Wert 4,04 mal 10 hoch minus 174, also fast 0. Ja? Und das ist sicher was, was wir hier nicht unbedingt haben wollen. Muss ich mal überlegen, stimmt das überhaupt, dass hier 2 rauskommen sollte? Das stimmt doch eigentlich nicht. Nein, das stimmt auch nicht. Dann müsste eigentlich 2, nee, doch, stehe ich jetzt auf dem Schlauch. 0, da müsste eigentlich 1 rauskommen. Ich stehe jetzt total auf dem Schlauch. Okay, muss ich mir nachher nochmal überlegen. Sorry. Gut, wir sehen auf jeden Fall, es kommt nicht das raus, was rauskommen soll. Warum? Weil die Zahl e natürlich nicht exakt das ist, was bei 2 hoch 24 rauskommt, sondern nur eine Approximation. Genauso wie hier auch nicht e hoch minus 24 rauskommt, sondern nur eine Approximation. Ja? Und das ist also Teilgebiet der Numerik, die numerischen Fehler, die hier passieren können, die halt ein Zugeständnis sind an die endliche Zahl von Bits, die wir nur haben, um sehr große Zahlen irgendwie auch effizient und möglichst korrekt in dieser Zahl von Bits unterzukriegen. Was die Lehre ist, ist, dass wir 2 Float- oder Double-Werte niemals mit ist gleich ist gleich auf Gleichheit testen sollen. Also hier müsste eigentlich ist gleich stehen. Ja. Das heißt, mit diesem Operator, der auf dasselbe testet, also auf ein und dasselbe, sondern wir müssten einfach sagen, 2 Werte sind gleich, wenn ihre Differenz, ihre betragsmäßige Differenz kleiner als Epsilon ist. Weil wir ja nie wissen können, wie genau X und Y jetzt wirklich im Rechner dargestellt wird. Es gibt noch viele weitere Konsequenzen, das ist das Gebiet der numerischen Mathematik. Ja. Wenn Sie das umschiffen wollen, wie gesagt, es gibt in Java auch Möglichkeiten, mit beliebiger Genauigkeit zu rechnen. Da gibt es spezielle Klassen, also Big Integer, Big Decimal und andere, die Ihnen das ermöglichen. Damit werden wir uns aber nicht wirklich beschäftigen, das nur als Hinweis. So, gut. Und um Ihnen da nochmal andere Konsequenzen zu zeigen, mit einer bestimmten Anzahl von Bits ist es natürlich so, dass Zahlen nur Zahlen bis zu einer bestimmten Größe darstellbar sind. Was passiert jetzt, wenn wir darüber rausgehen? Nehmen wir mal an, wir haben 4 Bit zur Darstellung von positiven natürlichen Zahlen. Ja? Das heißt, wir können positive natürliche Zahlen von 0 bis 15 darstellen. Ja? Wobei die 15 eben hier 2 hoch 0 mal 1 plus 2 hoch 1 mal 1 plus 2 hoch 2 mal 1 plus 2 hoch 3 mal 1 wäre. Ja? Wenn wir jetzt 15 plus 1 rechnen wollen und das auf diese naive Art tun, was dann rauskommt, ist offensichtlich 16, ja, also 0 mal 2 hoch 0 plus 0 mal 2 hoch 1 plus 0 mal 2 hoch 2 plus 0 mal 2 hoch 3 plus 1 mal 2 hoch 4. Es sind aber nur 4 Stellen vorhanden, das heißt, diese 1 hier fällt als Überlauf sozusagen vom Laster runter. Das heißt, das Ergebnis von 15 plus 1 ist eigentlich plötzlich 0, 0, 0, 0, also 0. Ja? Und die Konsequenz daraus ist, man darf die größten Bereiche der Zahltypen nicht überschreiten. Das ist auch ein Grund, warum es diese verschiedenen Zahltypen, primitiven Zahltypen gibt. Denn wir wollen auf der anderen Seite ja auch nicht alles mit Long rechnen, weil wir da natürlich auch Speicherplatz verschwenden. Wen das genauer interessiert, der sei hier verwiesen auf einen Wikipedia-Artikel oder hier auf ein PDF vom KIT, in dem diese Geschichten nochmal weiter vertieft werden. Jetzt habe ich ja gesagt, es gibt noch zwei weitere primitive Typen, nämlich einmal Boolean und einmal Character. Lassen Sie uns zunächst mal Character anschauen, also die Größe einer Character-Zelle ist 16 Bit und Character dient dazu, einfach Zeichen abzuspeichern. Ja? Also zum Beispiel hier das M oder ein sogenanntes New Line, das ist also das, was im Prinzip passiert, wenn Sie die Return-Taste drücken, oder viele Dinge mehr, die Sie hier abspeichern können. Ja? Boolesche Variablen sind konzeptionell eigentlich 1 Bit groß und die nehmen genau die beiden Werte true oder false an, das heißt also Wahrheitswerte. Könnte also jetzt zum Beispiel hier eine boolesche primitive Variable definieren, boolean is cool und ihr gleich den Wert true, das heißt wahr, zuweist. Ja? So, jetzt haben wir die primitiven Typen eigentlich schon alle kennengelernt. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist los mit den Referenztypen? Also wir hatten ja gesagt, eine Referenztyp-Variable ist ein Objekt. Wir müssen jetzt genauer werden und sagen, eine Referenztyp-Variable zeigt auf ein Objekt. Und Typ der Variable, dieser Referenzvariable, ist die Klasse des Objekts. Also, wir deklarieren und erzeugen uns zwei Fahrräder, nämlich einmal unser Bike 1 und einmal unser Bike 2. New Bicycle erzeugt irgendwo im Speicher konzeptionell vereinfachend die Speicherplätze für die Zustandsvariablen von unserem Bike 1. Und dieses New Bicycle hier erzeugt wiederum diese Zustandsvariablen von Bike 2. Und das weisen wir praktisch nachher unserem Bike 1 und Bike 2 zu. Konzeptionell ist es jetzt aber in unserem vereinfachten Modell so, dass wir sagen, die Variable Bike 1 selbst ist nur eine Referenz auf die Stelle, wo ihre Zustandsvariablen, das heißt ihre Fields, ihre Attribute stehen. Genauso wie Bike 2 nur eine Referenz auf die Speicherzellen enthält, wo ihre Zustände oder seine Zustände von dem Fahrrad Bike 2 drinstehen. Ja? Das heißt also, während New Bicycle jetzt diese drei Speicherzellen erzeugt und New Bicycle hier drei andere erzeugt, ist die Zuweisung zu Bike 1 nun jetzt so verstehen, dass wir in unsere Zelle mit dem Namen Bike 1 diese Referenz, das heißt die Adresse der Speicherzellen reinschreibt, die nun diese Attribute von Bike 1 enthalten, bei der Geburt also 001. Ja? Und wir können nun erst eigentlich diese Zellen auch mit dem Namen Bike1.Cadence oder Bike1.Speed auch wirklich zugreifen. Vorher waren sie praktisch namenlos, wenn sie hier mit New Bicycle erzeugt wurden. Und indem wir sie Bike1 zuweisen, können wir sie jetzt über diesen Referenzoperator auch zuweisen. Ja? Das heißt, diese Referenztypen heißen Referenztypen, weil eine Referenztypvariable auf ein Objekt, genauer gesagt auf die Zustandsvariablen dieses Objekts einfach drauf zeigt. Das heißt, genauer gesagt auf die erste, und die anderen kann man sich dann von Seiten des Rechners erschließen. Ja? Okay. Und diese Referenztypen können wir nun auf zwei Arten bevor wir das machen, können wir nochmal sagen, wie können wir die nun manipulieren, indem wir zum Beispiel den Gang von Bike 1 auf 3 setzen. Ja? So, hier unten gibt es noch eine Verdeutlichung des Unterschiedes zwischen equals und ist gleich. Ja? Wenn wir hier diese beiden Referenzvariablen, das heißt die beiden neu erzeugt haben und ihnen auch Objekte zugewiesen haben, das heißt Referenzen auf neu erzeugte Fahrradobjekte, ja, dann können wir uns fragen, ist es so, dass zu diesem Zeitpunkt hier Bike 1 strukturgleich mit Bike 2 ist? Das ist der Fall, denn beide haben 001 als Werte. Ja. Wenn wir uns allerdings die Frage stellen, ist unser Bike 1 dasselbe wie Bike 2, da müssen wir sagen, nein, sie sind nur strukturgleich, ja, aber sie sind nicht dasselbe, denn sie zeigen auf verschiedene Objekte drauf. Das heißt, Bike 1 ist gleich Bike 2 wäre false. Ja. Wenn wir nun den Gang von Bike 1 auf 3 setzen, dann ist auch nicht nur der ist gleich Operator gibt den Wert false, sondern auch equals, denn 003 ist nicht dasselbe wie 001. Ja? Jetzt können wir auch diese Geschichten mit den Referenztypvariablen weitertreiben und jetzt zum Beispiel sowas hier hinschreiben wie Bike 1 ergibt sich aus Bike 2. Nun, was passiert hier? Wir haben ja gesagt, Referenztypvariablen zeigen auf ein Objekt. Ursprünglich zeigte Bike 1 auf dieses Objekt. Ja, was wir gesagt haben, besteht hier konzeptionell aus den Zustandsvariablen und ihren Werten. Und jetzt können wir sagen, Bike 1 zeigt jetzt auch auf dieses Objekt. Und das genau wie Bike 2 jetzt natürlich über zwei verschiedene Namen angesprochen werden kann. Das heißt, Bike 1 Cadence wäre jetzt auch dieses Feld, genauso wie Bike 2 Cadence dieses Feld ist. Ja? Das ist also, indem wir sagen, der Inhalt von Bike 1 ergibt sich aus dem Inhalt von Bike 2, meinen wir nur, dass wir nur die Referenzen hier eintragen. Das heißt, Bike 2 hat ja den Wert der Referenz des Objekts hier, also den Wert der ersten Speicherzelle. Da ist hier im Beispiel 1405. Und das tragen wir jetzt hier oben auch ein. Ja. In diesem Moment sind natürlich nicht nur Bike 1 und Bike 2 strukturgleich, Kunststück, sie zeigen ja auf dasselbe, sondern sie sind auch dasselbe. Ja. Und das ist auf jeden Fall wichtig, sich zu überlegen, was der Unterschied ist zwischen strukturgleich und dasselbe. Ich denke mal, hier wird es relativ gut deutlich. Es gibt einen speziellen Wert, null, der eine Referenz auf gar nichts darstellt. Das heißt, die Variable zeigt auf nichts mehr, ja, wie hier angedeutet, besteht aber als Variable weiter. Wenn wir nun den folgenden Fall vorliegen haben, das heißt also wir setzen Bike 2 auf Null, ja, dann können wir eigentlich diese Speicherzellen hier nur noch, und das sollte man vielleicht auch hier noch ändern, als Bike 1 Cadence, Bike 1 Speed und Bike 1 Gear zugreifen. Ja. Diese alten Namen hier sind nicht mehr verwendbar, denn Bike 2 zeigt ja auf Null. Und Null, da können wir keinen Referenzoperator drauf anwenden. Also hier müsste eigentlich eine 1 stehen. Ja? Und das heißt, was im Moment passiert, was eigentlich auch vorher schon passiert ist, ist, dass auf dieses Objekt, das ursprünglich mal unser Bike 1 Objekt war, dass da überhaupt niemand mehr drauf zeigt. Ja? Weil Bike 1 zeigt genau wie Bike 2 hier auf dieses Objekt. Ja? Sorry, dieses Objekt. Und da ändert sich auch nichts dran, wenn Bike 2 jetzt auch nicht mehr drauf zeigt. Wichtig ist, auf dieses Bike 1 Objekt zeigt niemand mehr. Ja? Und was passiert, wenn Objekte im Speicher rumliegen, auf die niemand mehr zeigt, ist, dass sie von einem Hintergrundprozess in der Java Virtual Machine, nämlich dem Garbage Collector, der einfach eingesammelt werden und vernichtet werden und wieder freigegeben werden. Ja? Das heißt, irgendwas, auf das niemand mehr zeigt, ist Müll, das wird eingesammelt und recycelt, sozusagen. Ja? Gut. So viel zum Thema Unterschied zwischen primitiven Variablen und Referenzvariablen oder zwischen primitiven Typen, Referenztypen. Jetzt ein etwas anderer Aspekt nochmal. Arrays. Arrays sind einfach indizierte Reihungen, das heißt Felder, einer festen Anzahl von Elementen eines Typs. Und es gibt Arrays, die Reihungen von primitiven Typen sind oder auch Reihungen von Referenztypen. Beides ist möglich. Ja? Und wir werden noch sehen, wozu wir das brauchen können. Arrays sind selber vom Referenztyp, wie wir gleich noch an den Beispielen sehen werden. Hier oben ist jetzt mal ein ganz primitives Beispiel. Hier haben wir also 5 Variablen eines Typs. Das kann jetzt ein Referenztyp sein oder ein primitiver Typ. Ist uns wurscht. Wir haben auf jeden Fall hier, 6 Variablen. Und die werden aneinandergereiht und als Ganzes, als Array verwendbar gemacht. Ja? Wichtig ist, dass diese Indizierung bei 0 startet. Das heißt, diese 6 Typen werden, diese 6 Variablen werden durchnummeriert mit 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Das heißt, das 5. Element hat den Indexwert 4. Schauen wir uns einfach mal ein Beispiel an. Wie machen wir das? Wenn wir so ein Array haben wollen, wird das auch wieder in einer Variable gespeichert, konzeptionell, SumArray. Wir sehen schon, SumArray wird dann auf das erste Element konzeptionell drauf zeigen. Ist also selbst vom Referenztyp. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel 6 Integer-Variablen zusammenpacken wollen, dann deklarieren wir erstmal ein Array vom Typ Integer. Und das machen wir, indem wir das Schlüsselwort int hinschreiben und diese eckigen Klammern. Ja, das heißt also, SumArray ist ein Integer-Array, wobei wir hier noch nicht festgelegt haben, von welcher Länge. Das geschieht erst hier, indem wir sagen, dem Referenztyp SumArray wird ein neues Array zugewiesen, und zwar der Länge 6. Das heißt, hier erkennen wir schon am New-Operator, dass wir es mit einem Referenztyp zu tun haben. Hier haben wir aber jetzt eigentlich keine Klasse, sondern hier ein Array von primitiven Typen. Und jetzt können wir hingehen und den einzelnen Variablen Werte zuweisen, indem wir zum Beispiel sagen, nimm das erste, das heißt das, die Variable mit Index 0 und weise ihr den Wert 23 zu, oder nimm die sechste und weise ihr den Wert zu, der sich ergibt, wenn man 4 addiert zum Wert der Variablen, dieser dritten Variablen, SumArray 2 in dem Array. Wir können jetzt auch statt Arrays von primitiven Typen auch durchaus Array von Referenztypen machen. Das heißt, diese Zellen, diese Variablen enthalten dann nicht mehr primitive Typen, sondern genau wie vorher auch Referenzen auf Objekte. Das sind also Arrays vom Referenztyp. Zum Beispiel, indem ich sage, some other array soll ein Array vom Referenztyp String sein. String ist eine Klasse, mit der wir Zeichenketten beispielsweise verwalten können. Und das deklariere ich in ganz der gleichen Weise, in analoger Weise wie hier oben. Ich schreibe also den Typ in, hier int, primitiver Typ, hier String, eine Klasse, ein Referenztyp. Und jetzt kann ich auch in völliger Analogie zu hier oben sagen, mein zweites Array soll sich ergeben als neues Array vom Typ String und das soll 30 String-Variablen enthalten. Jetzt kann ich zum Beispiel hingehen und der 18. den String bla bla zuweisen. Das ist einfach eine Kurzversion von dem Fall, dass ich hier jetzt sage, SumArray 17 ergibt sich aus NewString, Runde Klammer auf, Anführungszeichen, bla bla bla, Anführungszeichen, Runde Klammer zu. Ja. Das heißt, während ich hier nur das Array selber deklariere und dann mit der bekannten Zuweisung den einzelnen Primitivtyp-Variablen dieses Arrays Werte zuweise, müsste ich hier, wenn ich das ganze Array erzeugt habe, auch noch jede einzelne Variable, zum Beispiel mit NewString, bla bla bla, was hierdurch abgekürzt wird, nochmal eigens instanzieren. So, das ist jetzt hier, wenn wir ein Third Array haben, was auch wieder vom, wo die einzelnen Variablen vom Typ AnyClass sein sollen oder von der Klasse AnyClass, dann erzeuge ich das gesamte Array von 45 AnyClass-Referenzen mit diesem Befehl. Und dann muss ich dann zum Beispiel das 45. und letzte auch nochmal, genau wie alle anderen, zunächst mal instanzieren, indem ich sage new AnyClass. Ich kann mit diesen Indizes auch rechnen. Ich kann also sagen, das 45. Element, also Third Array von 44, und kann diese 44 hier so als Rechnung, als Ausdruck hinschreiben. Wenn ich das hier neu instanziert habe, dann kann ich zum Beispiel auch eine Methode, die in dieser Klasse AnyClass definiert ist, auch aufrufen. Ja? Das heißt, hier haben wir praktisch die Sache mit den Referenztypen doppelt gemoppelt. Also das Array selber ist ein Referenztyp. Und wenn es hier, wenn die einzelnen Elemente auch wieder Klassen sind oder ja, Platzhalter für Referenzen auf Objekte von Klassen, dann muss ich die oder kann ich die auch nochmal neu instanzieren und kann dann darauf Methoden aufrufen oder Felder verändern, was ich auch immer will. Hier ist es etwas einfacher bei den primitiven Arrays. Das heißt, das Array selber ist ein Referenztyp, ein Objekt quasi und kann dann die einzelnen Variablen ganz normal benutzen, wie primitive Variablen auch. Hier tue ich das ja auch. Ich meine, Third Array von 44 ist einfach eine Variable vom Typ AnyClass und die kann ich mit AnyClass instanzieren oder mit einer Referenz auf ein anderes AnyClass-Objekt oder irgendwas damit tun, wie zum Beispiel Methoden aufrufen. Ja? Gut. Um nochmal zu erläutern, was es heißt, dass Arrays vom Referenztyp selbst vom Referenztyp sind, das heißt also selbst wieder Objekte. Das ist jetzt wieder so, dass die Variable SumArray selbst in unserer konzeptionellen Darstellung einfach auf die erste Zelle zeigt, ab der die ganzen Array-Variablen abgelegt sind. Ja? Das heißt also SumArray, new integer von 3, heißt halt SumArray ist ein Array vom Typ Integer und enthält 3 Integer Variablen, Primitivtypvariablen, und die werden hier indiziert mit 0, 1 und 2 und haben irgendwelche Werte, die ich dann entsprechend zuweisen muss. Ja? Das ist also nochmal die Erklärung, warum Arrays selbst Referenztypen sind. Ich kann auch die ganzen Spielchen machen, die ich vorhin mit anderen Referenztypen gemacht habe. Das heißt, wenn ich jetzt sage, SumArray ergibt sich aus another array, müsste ich genauer gesagt sagen, der Variablen SumArray, die ja eine Referenz enthält, wird die Referenz auf another array zugewiesen. Das heißt, wo vorher 1150 stand, das heißt die Adresse des, der ersten Primitivtyp-Variablen, wir haben ja viele davon im Array, steht jetzt die 1328 der ersten Referenztyp-Variablen von another Array. Ja? Also Arrays zeigen konzeptionell auf das erste Element und da kann ich hier diese ganzen Spielchen machen, die ich auch mit anderen Referenztyp-Variablen gemacht habe. Ja? Und dann habe ich zum Beispiel hier eine boolesche Variable, die sich ergibt aus dem logischen Ausdruck, der sich wiederum ergibt aus dem Vergleich von SumArray, von dem zweiten Element von SumArray mit dem Wert 8. Ja? Und da SumArray nun auch hier auf another Array praktisch drauf zeigt, ist diese Variable hier über zwei Namen ansprechbar, nämlich another Array von 1 oder natürlich auch von Sum, über SumArray von 1. Ja? Das heißt, die Indizierung ist immer relativ in unserem einfachen konzeptionellen Modell zu dieser Referenz. Ja? Das heißt, wenn hier, wenn hier eine 8 drin steht, dann ist das hier dieses Variable B, also true. Okay? Und Sie sehen schon, wie hier die Zusammenhänge sind. Jedes Array hat als Referenztyp-Objekt sozusagen ein Attribut mit Namen Length. Das heißt, wenn ich SumArray.length aufrufe oder besser gesagt den Wert von SumArray.length bestimmen will, kann ich den einer Integer-Variablen beispielsweise zuweisen. Im vorliegenden Falle hat ja SumArray die Länge 3, so ist es erzeugt worden, beziehungsweise so ist die momentane Zuweisung und deswegen ist L also hier gleich 3. So, jetzt könnten wir mit diesen Variablen nicht allzu viel anfangen, ehrlich gesagt, wenn wir die nur deklarieren und zuweisen könnten. Wir haben implizit aber auch schon gesehen, was wir noch weiter damit machen können. Wir können nämlich Operatoren darauf anwenden. Und Operatoren kombinieren also Variablen beziehungsweise exakte Werte von Variablen miteinander und möglicherweise auch mit Konstanten, die heißen auch Literale. Und Operatoren kombinieren also Variablen und Literale und liefern neue Werte. Ganz einfach ist es zum Beispiel bei den arithmetischen Operatoren, also 1 plus 1. Hier kombiniert der Operator plus, also zwei Konstanten vom Wert 1 zu einem neuen Wert und der neue Wert dieses Ausdrucks hier ist 2. Ich kann auch sowas haben wie Wert der Variablen d plus Wert der Variablen aa. Das heißt, hier werden also zwei Variablen, das heißt genauer gesagt ihre Werte miteinander kombiniert. Hier ist ein Beispiel, wo der Wert einer Variable mit einer Konstanten, hier in diesem Fall eine Double-Konstante, kombiniert wird und einer hoffentlich Double-Variablen zugewiesen wird. Ja? Der Subtraktionsoperator funktioniert ganz ähnlich. Ebenso der Multiplikations- und der Divisionsoperator. Bei der Division ist darauf zu achten, dass bei Fließkommazahlen, also zum Beispiel, wenn Sie die Fließkommakonstante 13,0 durch die Fließkommakonstante 2,0 teilen, dass das sich so verhält, wie Sie das auch erwarten würden. Das heißt, hier kommt 6,5 raus. Wenn Sie den Divisionsoperator auf ganzzahlige Werte anwenden, ist damit allerdings auch immer die ganzzahlige Division gemeint. Das heißt, 17 durch 9 ist ganzzahlig dividiert gleich 1, denn die 9 geht in 17 nur einmal ganz rein. Es fehlt ja noch 1, um in die 18 dann zweimal reinzupassen. Ja? Das heißt also, auf Integern ist die Division die ganzzahlige Division. Und wenn wir eine ganzzahlige Division haben, haben wir natürlich auch noch den Rest, der bei der ganzzahligen Division entsteht. Das ist der Modulo-Operator, den wir hier mit diesem Prozent notieren. Das heißt, 17 modulo 9 ist als Ergebnis 8. Es gibt neben den arithmetischen auch noch sogenannte unäre Operatoren, wie zum Beispiel das unäre Minus, wo wir also sagen können, die Variable b soll als Inhalt das Negative der Variablen a haben. Das heißt, wenn a gleich minus 1 ist, hat b hinterher den Wert 1. Ja. Wichtig für uns sind zwei unäre Operatoren, beziehungsweise das hier ist auch noch wichtig, nämlich einmal das Inkrement um 1. Das funktioniert so, wenn Sie also eine Variable vom Typ Integer haben und die mit 0 initialisieren und dann den unären, das heißt auf ein Objekt wirkenden Operator plus plus darauf anwenden. Und wenn die, wie gesagt, vorher 0 war, dann hat sie hinterher den Wert 1. Genauso gibt es zu statt plus plus auch noch das minus minus, das ist das Dekrement um 1. Das heißt, wenn a vorher 1 war und ich dekrementiere es, dann ist es 0. Das Ausrufezeichen notiert die Negation, das heißt das logische Nicht. Das heißt also, wenn ich eine boolesche Variable habe, die vorher wahr ist und jetzt will ich sie negieren, das heißt ich habe irgendwo noch eine andere boolesche Variable c und weise ihr den Wert zu, der sich ergibt aus der logischen Negation von b, dann ist, wenn b vorher true war, c nachher false. Es gibt weiterhin noch diese Klasse hier, nämlich die Gleichheit und andere sogenannte relationale Operatoren. Das ist gleich hatten wir schon. Das ist das ein und dasselbe, der ein und dasselbe Operator. Ja. Ist also 1 ein und dasselbe wie 1? Ja, das ist der Fall. Ja. Dann gibt es auch noch not equal, das schreibt man mit not und leider nur einem Gleichheitszeichen. Leider sage ich, weil es vielleicht für manche ein bisschen verwirrend ist. Das heißt, wenn wir logisch untersuchen, ist 1 nicht dasselbe wie 1, dann ist es gerade falsch, denn 1 ist ja dasselbe wie 1. Oder diese beiden Werte, das haben wir gesagt, die gibt es nicht zweimal. Es gibt also nicht zwei verschiedene Einsen, sondern den Wert 1 gibt es konzeptionell nur einmal. Das heißt, diese 1 ist ein und dasselbe wie diese 1. Klar, greater than, greater equal, less than, less than equal haben genau diese Semantik, wie wir uns das denken. Wenn wir logische Operatoren uns anschauen, wir hatten ja vorhin schon den unären Nicht-Operator mit dem Ausrufezeichen, dann haben wir auch noch binäre Operatoren, insbesondere hier unser logisch und. Das heißt also, wenn wir false und true rechnen, dann ergibt das zusammen false. Oder wir haben den logisch oder Operator, also falsch oder richtig gibt hier auch wieder richtig. Ja. Dann gibt es noch unseren ternären Fragezeichen-Operator. Das ist einfach eine Abkürzung für ein If-Then-Else-Statement. Und ich würde Ihnen empfehlen, benutzen Sie einfach ein If-Then-Else-Statement anstelle dessen. Das heißt, da werden wir gar nicht näher drauf eingehen. Jetzt nochmal ein Einschub zur Aussagenlogik. Also hier haben wir ja diese logischen Operatoren. Lassen Sie uns mal anschauen, wie deren Wirkung so ist. Wir haben die Aussagenlogik ja schon kennengelernt bei den Selektionsprädikaten in der relationalen Algebra. Und die Aussagenlogik ist denkbar einfach im Grunde genommen. Das heißt, sie wird jeweils durch solche Wahrheitstabellen definiert. Die haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Das heißt, wenn wir uns die logische Konjunktion, das heißt das logische und, mal anschauen, dann ist es so, dass beide Variablen, die durch dieses logische und verbunden werden, beide true sein müssen, damit das Ergebnis auch true ist. Ja? Also false und true gibt genauso false wie false und false und true und false gibt auch wieder false. Ja? Das heißt also, hier haben wir praktisch irgendetwas, was der Multiplikation entspricht. Ja, wenn Sie in Einsen und Nullen denken, nur einmal 1 gibt 1. 0 mal 1 gibt genauso 0 wie 1 mal 0 oder 0 mal 0. Das logisch oder entspricht in dieser Denkweise eher der Summenbildung. Das heißt, 1 plus 1 gibt 1, 1 plus 0 gibt auch 1, 0 plus 1 gibt 1 und nur 0 plus 0 gibt 0. Der logischen Disjunktion entspricht das natürlich auch. Ja, also wahr oder falsch ist wahr. Ja. Die Negation dreht es einfach nur rum. Und wenn wir das mal haben, können wir uns also auch sehr viel komplexere logische Ausdrücke zusammenbauen. Also zum Beispiel A und B oder nicht A und das Ganze negiert, würde zum Beispiel mit Einbeziehung von Klammern, runden Klammern hier in Java so aussehen. Es gibt auch noch weitere Operatoren in der Aussagenlogik, die wir zum Beispiel, die wir eigentlich weder in Java noch in Datenbanken wirklich brauchen, nur hier zur Vollständigkeit. Also die logische Implikation, also A impliziert B. Wenn also die Bedingung wahr ist und die Konsequenz, dann ist also auch A impliziert B wahr. Wenn die Bedingung falsch ist, folgt daraus sozusagen alles, ex falso quod libet. Das ist einfach elementare Logik. Aus etwas Falschem kann ich praktisch alles folgern. Und wir sehen, wir brauchen aber nur diese Grundoperatoren, denn A impliziert B ist per Definition im aufgebaut aus nicht A oder B. Das können wir also zusammenbauen. Dann gibt es noch weitere, wie zum Beispiel das Exklusiv oder, ja, Sie sehen hier schon, wie das aufgebaut ist und andere Operatoren, die also auch syntaktischer Zucker sind. In Java gibt es die auch nicht. In Java werden wir uns, wie gesagt, nur auf diese drei hier beschränken. Gut. Weitere Operatoren. Ein ganz wichtiger Operator ist hier der Zuweisungsoperator. Der dient ja, wie wir gesehen haben, dazu, Variablen Werte zuzuweisen. Hier also im Beispiel der Wert der Variablen b plus 1, das ergibt einen neuen Wert und diesen neuen Wert weisen wir A zu. Das heißt, solche Dinge lesen wir immer mit, wie A ergibt sich aus dem Wert von B plus 1. Ja? Oder die boolesche Variable C wird hier deklariert und es wird ihr gleich hier mit dem Zuweisungsoperator ein Wert zugewiesen und dieser Wert ist der Wert, der sich ergibt, wenn wir die boolesche Variable oder irgendeine Variable, es muss gar nicht boolesch sein, könnte zum Beispiel auch zwei Integer hier sein, die vergleichen wir mit dem ist gleich und entweder sie sind dasselbe, sie haben denselben Wert, dann wird CCC true zugewiesen oder nicht, dann wird CCC false zugewiesen. Und auf Referenztypen können wir das auch anwenden, indem wir zum Beispiel sagen, die Referenztypvariable Bike 2 ergibt sich aus der Referenz auf ein Objekt, und zwar das Objekt, was entsteht, wenn ich auf meinem Referenztyp, auf meinem Objekt Bike 1 die Methode copy aufrufe, die Bike 1 wie alles andere von Object geerbt hat, und da wird einfach eine Kopie erzeugt. So. Zwei weitere Operatoren, hier eine Klasse noch. Es gibt noch den Referenztyp-Vergleichsoperator, mit dem wir zum Beispiel fragen können, ob eine bestimmte Referenztyp-Variable vom gleichen Typ wie eine andere ist. Ja. Das heißt, also, wenn wir hier zum Beispiel eine Klasse nehmen, die Vektor heißt und jetzt hier eine Variable vom Typ Vektor deklarieren und ihr auch gleich ein neues Vektorobjekt zuweisen, genauer gesagt eine Referenz auf ein neues Vektorobjekt, und uns dann fragen, ist Z auch wirklich eine Instanz von Vektor, dann wird das Ergebnis hier true sein. Es gibt noch eine ganze Menge von Bit-Manipulationsoperatoren, also die Bitfolgen nach rechts verschieben, nach links verschieben, allerhand Sachen damit machen, die brauchen wir für den Moment auch mal nicht. Wer sich dafür interessiert, hier ist ein Link auf die Webseite aus dem Tutorial, wo das genauer beschrieben wird. Zum Abschluss noch zwei ganz wichtige Operatoren für Referenztypen. Zum einen der Dereferenzierungsoperator. der auch Dot-Operator genannt wird, der ermöglicht es uns, wenn wir eine Variable vom Referenztyp haben, die auf Objekte ja typischerweise drauf zeigt, auch dann auf die Attribute und Methoden dieser Objekte zuzugreifen. Das heißt, wir haben die Referenztyp-Variable Bike 1 und wenn wir jetzt auf das Attribut Cadence dieses Objekts zugreifen wollen, auf das Bike 1 zeigt, dann schreiben wir einfach Bike1.Cadence und können das wie jede andere Variable auch verwenden. Das heißt, den Wert in Ausdrücken mit anderen Werten kombinieren oder hier Zuweisungen vornehmen mit dem Zuweisungsoperator. Ja. Hier zum Beispiel wenden wir auf ein Objekt, was von einer Variablen S1 referenziert wird, die Methode concatenate an, die natürlich in der betreffenden Klasse von S1 definiert ist, ja, oder in einer Oberklasse davon, wie wir sehen werden. Und das Ganze kann ich jetzt hier zum Beispiel wieder S1 zuweisen. Oder ich kann den Gang wechseln von Microsoft. Den Objekterzeugungsoperator new, den haben wir schon kennengelernt. Das heißt, der erzeugt einfach ein Objekt. Also zum Beispiel wie hier in unserem zweiten Beispiel. New Bicycle erzeugt aus dem Bauplan, aus der Klasse Bicycle, ein neues Bicycle-Objekt irgendwo im Speicher. Und wenn wir jetzt dann noch eine Zuweisung vornehmen zu der Referenztyp-Variable Bike1, wobei diese beiden Klassen, diese beiden Typen hier natürlich übereinstimmen müssen, dann zeigt Bike nachher auf dieses neu erzeugte Objekt mit Vektor hier genau dasselbe. So. Die ganzen Operatoren haben eine festgelegte, automatisch in Java eingebaute Präzedenzreihenfolge. Das heißt, gewisse Operatoren werden vor gewissen anderen ausgewertet. Ein simples Beispiel ist zum Beispiel die ganz normale arithmetische Regel Punkt vor Strich. Das heißt, die Operatoren Mal und Plus, die wir kennengelernt haben, werden mit dieser Präzedenzreihenfolge automatisch ausgewertet. Das heißt, Mal wird zuerst ausgewertet und dann erst Plus. Und man kann mit runden Klammern jede gewünschte andere Präzedenz natürlich erzwingen. Das heißt, wenn wir jetzt mal diesen Ausdruck hier anschauen, A ergibt sich aus dem Wert dieses Ausdrucks. Und wenn wir das nach Punkt vor Strich auswerten, müssen wir natürlich zuerst mal diese Punktoperatoren mal und modulo ausführen und können dann am Schluss erst die 7 nachher erzeugen, die 7 nachher dazu addieren. Das heißt, wir gehen hier erstmal hin und rechnen von links nach rechts die Punktoperatoren aus. Also 4 mal 8 ergibt 32, ja. Modulo 3 ergibt 2. Und das Ganze wird dann zu 7 dazu addiert. Das heißt also, die Operatoren Modulo und Mal haben die gleiche Präzedenz und bei Operatoren gleiche Präzedenz wird einfach von links nach rechts ausgewertet. Wenn Sie jetzt Klammern setzen, dann können Sie auch andere Reihenfolgen, andere Präzedenzen erzeugen. Hier also erstmal 7 plus 4, das gibt 11, mal 8 gibt entsprechend 88, modulo 3 gibt wieder hier unsere 1. Gut. Jetzt haben wir auch das schon kennengelernt, das heißt, wenn wir Konstanten, Variablen und Operatoren auf legale Weise kombinieren, dann ergibt das sogenannte Expressions, Ausdrücke. Ja? Das schließt ausdrücklich Methodenaufrufe und Objekterzeugung mit new ein. Jede solche Expression, jeder solche Ausdruck evaluiert zu einem bestimmten Wert und dieser Wert hat auch einen Typ. Ja? Das heißt, wenn wir diese Definitionen hier als gegeben annehmen, haben wir diese ganzen Expressions, die diese Werte haben und diese Werte haben einen bestimmten Typ. Fangen wir mal mit einer einfachen Expression an, die nur aus der Konstanten 48 besteht. Das heißt, wir haben weder Variablen involviert, noch haben wir irgendwelche Operatoren involviert. Dieser Ausdruck evaluiert natürlich zu dem Wert 48 und der ist vom Typ Integer. 2,0 durch 3,0 evaluiert zum 0, Periode 6 als Annäherung von 2 Drittel. Und das könnte entweder vom Typ Double sein oder, wenn hier Fs stehen würden, zum Beispiel auch vom Typ Float. Ja. True und False evaluiert als Ausdruck zu False, haben wir vorhin gesehen. Und das ist klar vom Typ Boolean. Und das sind also alles Dinge, die hier relativ klar sind. Wenn wir den Zuweisungsoperator benutzen, dann evaluiert dieser Ausdruck hier, der einfach nur der Variablen den Wert 9 zuweist, selbst zum Wert 9, ist also als Expression, als Ausdruck vom Typ Integer. Ja? New Bicycle ist einfach die Anwendung des New-Operators auf eine Klasse Bicycle und das evaluiert zu einer Referenz auf ein Bicycle-Objekt, die natürlich vom Typ Bicycle ist. Genauso wie dieser Ausdruck hier, der New und den Zuweisungsoperator beinhaltet, auch hier wieder das Ergebnis eine Referenz auf ein Bicycle-Objekt. New Double 20 erzeugt also ein 20 Double-Variablen großes Array und das evaluiert zu einer Referenz auf dieses neu erzeugte Array. Und der Typ hier ist also Array von Double. Und das gilt auch zum Beispiel für Attribute, Fields von Objekten, also Bike.cadence evaluiert zum Beispiel bei einem neu erzeugten Bike hier zu 0 und diese 0 ist vom Typ Integer. Gut. Expressions haben einen Wert und diese Werte können wir dann nutzen, indem wir zum Beispiel diese Werte Variablen zuweisen. Manche Expressions haben aber sogenannte Seiteneffekte, die in den betreffenden Fällen oft sogar das Wesentliche an dem jeweiligen Ausdruck, an der jeweiligen Expression sind. Was ist da los? Wir wollen annehmen, dass wir folgende Zuweisungen und Deklarationen haben. Wir haben also zwei Integer-Variablen A und B und A soll auch schon den Wert 48 zugewiesen bekommen haben. Wenn wir jetzt mal diese Expression hier anschauen, also A ergibt sich aus 84, dann haben wir vorhin schon gesehen, das hat den Wert, die ganze Expression hat den Wert 84 und das ist vom Typ Integer. Der Seiteneffekt dieser Expression ist aber, dass wir den Wert 84 in die Speicherzelle mit Namen A reinschreiben. Das heißt, den Wert 84 zur Variablen A zuweisen. Ja? Das kann man auch noch weiter treiben, indem wir hier der Variablen A den Wert 20 zuweisen. Dieser Ausdruck hier hat aber selber wieder den Wert 20. Und ein Seiteneffekt ist, dass wir also auch hier der Variablen B den Wert 20 zuweisen. Das heißt, dieser komische, das ist jetzt so eine Spielexpression, hat also insgesamt als ganzes Ding auch wieder den Wert 20 und den Seiteneffekt, zwei Seiteneffekte, nämlich dass wir A und B jetzt nachher den Wert 20 zugewiesen haben. New Bicycle hat einen Wert, nämlich den Referenz auf ein Bicycle-Objekt. Und der Seiteneffekt ist, dass dieses Objekt auch erzeugt wird und initialisiert. Ja. Genauso wie bei Arrays. Ja, auch hier wird ein Array mit 20 Double-Variablen erzeugt. Und der Wert dieses Ausdrucks ist diese Referenz auf dieses Array. Das heißt, wir haben also hier eine ganze Menge von Seiteneffekten, die solche Ausdrücke, solche Expressions hervorrufen. Ja? Interessant ist zum Beispiel der unnähere Plus-Plus-Operator, denn wenn A vorher den Wert 48 hatte, ja, dann hat der unnähere Zuweisungsoperator A++ den Wert 48, aber den Seiteneffekt der Zuweisung des Werts 49 zu A. Und wir sehen schon, wenn wir das hier mal mit dieser Zeile vergleichen, es kommt darauf an, ob der unäre Plus-Plus-Operator vor der Variablennamen steht oder danach. Ja? Wenn er danach steht, ist der Wert dieses Ausdrucks selbst noch der Wert, Entschuldigung, vor dem Erhöhen. Ja? Und der Seiteneffekt ist die Erhöhung, das heißt die neue Zuweisung des um 1 erhöhten Wertes zu A. Wenn der Operator vor dem A steht, dann ist der Wert des gesamten Ausdrucks schon der um 1 erhöhte Wert und der Seiteneffekt ist aber auch wieder die Zuweisung von dem Wert 49 an A. Dieser subtile Unterschied kann manchmal beim Programmieren wichtig sein. Wir werden das Ganze allerdings nur in dieser Weise tatsächlich verwenden. Ja. Und wenn wir zum Beispiel jetzt so einen Ausdruck haben, das heißt B ergibt sich aus A++, was ist das? Der Wert des gesamten Ausdrucks ist 48, so ähnlich wie hier oben die Geschichte so war. Ja. Das heißt also, der gesamte Ausdruck hat den Wert 48 und welche Werte werden jetzt zugewiesen? Hier wird der Wert von A++ sozusagen ermittelt. Ja. Und dieser Wert ist ja 48, das heißt der Wert der Variablen A vor der Erhöhung, dieser Wert wird B zugewiesen und danach als weiterer Seiteneffekt wird A um 1 erhöht. Das heißt, dieser ganze Ausdruck hier hat zwei Effekte, nämlich die Zuweisung von 48 an B und von 49 an A. Bei diesem Ding hier wird der Wert von plus plus A ermittelt, das ist 49, das wird B zugewiesen und A wird von 48 auf 49 auch erhöht. Das heißt, dieser Ausdruck weist sowohl B als auch A die Werte 49. Ein Statement ist eine komplett ausführbare Einheit. Und die wird in Java immer mit einem Strichpunkt abgeschlossen. Wir können verschiedene Arten von sogenannten von diesen Statements haben, nämlich zunächst mal Expression Statements. Das sind einfach Expressions, die mit einem Semikolon abgeschlossen werden und praktisch als ausführbaren Effekt den Seiteneffekt haben, den der die jeweilige Expression hat. Also bei Zuweisungen, das ist zum Beispiel ein typisches Statement, das heißt, A ergibt sich aus diesem Ausdruck, ja, ist selber wieder ein Ausdruck von einem bestimmten Wert und das wird mit Strichpunkt abgeschlossen und was sich als ausführbare Einheit daraus ergibt, ist dieser Seiteneffekt, nämlich dass A dieser Wert hier zugewiesen wird. Ja. Der unäre Plus-Plus- oder Minus-Minus-Operator hat als Expression Statement auch einfach nur diesen Nebeneffekt, dass wir nämlich A um 1 erhöhen. Das heißt, A++ ist das praktisch dasselbe wie A ergibt sich aus A plus 1. Ja? Wir können auch Expressions haben, die unter Verwendung des Dereferenzierungsoperators erzeugt werden, also SumObject.Method1, das ist einfach eine Expression, die hat auch wieder einen Wert. Und als Statement, also abgeschlossen mit einem Strichpunkt, ist hier ausführbar der Seiteneffekt, das, was das ausführbare Statement hier ausmacht. Genauso oder ähnlich hier. Ja? Methodenaufrufe oder Objekte zeigen. Eine andere Art von Statements neben den eigentlichen Sinne ausführbaren sind die Deklarationen. Das heißt, hier sagen wir ja nur oder reservieren wir ja nur praktisch Speicherzellen. Also hier eine und hier, je nachdem wie viel Attribute die Klasse hat, eben auch entsprechend mehrere. Das sind also diese Deklarationen, die werden auch mit einem Strichpunkt abgeschlossen. Und dann gibt es noch zwei weitere Arten von Statements, Blocks und Kontrollflussstatements. Das werden wir gleich noch anschauen. Was sind Blocks? Blogs sind, wie es auch hier schon zu lesen steht, Gruppen von in geschweiften Klammern eingeschlossenen Statements. Ja? Das heißt also, hier zum Beispiel haben wir drei Statements, die werden alle durch einen Strichpunkt abgeschlossen. Und diese drei Statements werden jetzt hier durch solche Mengenklammern eingeschlossen. Wozu brauchen wir das? Wir brauchen das zum Beispiel, um Methoden zu definieren. Methoden sind ja nichts anderes als Namen für eine Gruppe von Statements. Das heißt, der Rumpf einer Methode ist in der Regel hier auch ein Block. Ja. Wir können diese Blocks auch zum Beispiel bei diesen Verzweigungen, die ich am Anfang schon mal ganz kurz vorgestellt hatte, die wir gleich noch genauer betrachten, auch noch verwenden. Das heißt also hier, wenn A ungleich B ist, dann führe diesen gesamten Block an Statements aus. Ja. Das heißt also, wir haben einen Anfang eines Blocks und das Ende. Das ist hier auch zum Beispiel mit diesen Kommentaren klar gemacht, Kommentare sind in Java immer mit solchen zwei Slash-Symbolen eingeleitet. Was ganz wichtig ist, dass Variablen, die in einem Block deklariert werden, auch nur innerhalb dieses Blocks auch wirklich sichtbar. Ja? Das heißt, wenn A und B außerhalb des Blocks deklariert werden, sind sie auch hier im Block in diesem Fall sichtbar. C ist aber nur innerhalb des Blocks deklariert. Das heißt, wenn der Block abgeschlossen ist, sozusagen, und ich hinterher versuche, auf C zuzugreifen, dann ist C undefiniert. Wozu brauchen wir das? Das brauchen wir, um Variablendeklarationen lokal zu halten. Denn ganz wichtig ist ja diese ganze Idee der Objektorientierung. Das heißt, Variablen, das heißt Attribute und Methoden, das heißt Verhalten, in Objekten zusammenzufassen, das macht ja nur Sinn, wenn mit dieser Art von Modellierung auch bestimmte Zugriffsrechte oder bestimmte Sichtbarkeiten verbunden sind. Erinnern Sie sich an das Beispiel aus der Vorlesung, wo ich Ihnen gesagt habe, wir haben ein Auto, und ein Verhalten von einem Auto ist, man kann den Zündschlüssel rumdrehen und dann fährt es los. Zumindest ist dann der Motor an. Ja? Oder man kann, ja, ist auch egal. Also das wäre zum Beispiel jetzt eins unserer Beispiele. Und ich habe auch gesagt, ganz wichtig ist Abstraktion in der Informatik. Das heißt, Sie wollen ja nicht wissen, was da intern in dem Auto passiert, wenn Sie den Zündschlüssel rumdrehen. Das heißt, das ist eine ganz komplizierte Kaskade von elektrischen und mechanischen Vorgängen, die da abläuft. Und Sie interessieren sich einfach nicht dafür. Das heißt, im Motorraum gibt es sozusagen eine ganze Menge von Unterverhalten und wiederum Zuständen, Öldruck, was auch immer. Das heißt, eine ganze Menge von Variablen, die Sie gar nicht interessieren, die Sie folglich auch gar nicht sehen und manipulieren sollen. Das heißt, wenn Sie die Methoden, die in dem Auto fiktiv angenommen das Verhalten implementieren, haben, dann sollten die Größen, die nur von lokaler Bedeutung sind für diese Methoden, auch außerhalb nicht sichtbar sein. Das ist also ganz wichtig hier, dass der gesamte Gedanke von Objektorientierung im Prinzip Kapselung ist. Das heißt, von außen benutzen Sie ein Fahrrad nur über Zustände und Verhalten und wie dieses Verhalten genau implementiert ist, interessiert Sie eigentlich nicht. Dementsprechend sollte alles, was dazu nötig ist, um dieses Verhalten zu implementieren, was jetzt kein Zustand ist, also kein Attribut des jeweiligen Objekts, auch innerhalb der Blocks deklariert werden, die diese Methoden implementieren. So, kommen wir zum Abschluss heute nochmal zu der letzten und praktisch wichtigsten Klasse von Statements, nämlich den Statements, die den Kontrollfluss ändern. Ich werde in der nächsten Stunde auch nochmal alles wiederholen. Es ist heute ja etwas, sagen wir mal, zügig durchgegangen. Wir werden ausführlich nochmal auf die Bienen, Blumen und Wiesen und so weiter zurückkommen. Ich werde ausführlich auch nochmal programmieren und Ihnen die ganzen Typen, die ganzen Geschichten mit den Arrays und den Blocks nochmal genau am Beispiel nächste Stunde programmierend erklären. Ja, wir werden auch diese Folien hier nochmal wiederholen. Also, wir haben ja ganz am Anfang, als es darum ging, was ist eigentlich prozedurale Programmierung oder imperative Programmierung, haben wir gesagt, imperative Programme bestehen aus einer Folge von Statements, die nacheinander abgearbeitet werden. Dann haben wir gesagt, es gibt praktisch zwei, ja, eigentlich drei Arten von diesem Kontrollfluss abzuweichen. Einmal die bedingten Verzweigungen, dann zum anderen die Schleifen und als drittes der, ja, praktisch der Aufruf von Methoden. Ja. Hier ist auch noch eine vierte Klasse genannt, nämlich die Branches. Das hat zum Beispiel hier im Fall von Return mit dem Rückkehr von einem Methodenaufruf zu tun. Break und Continue werden wir eigentlich nicht verwenden. Ja, das sind also praktisch, der Aufruf von Methoden wäre praktisch hier in die dritte Klasse einzuordnen. So, schauen wir uns mal an, wie das im Einzelnen geht. Zunächst mal bedingte Verzweigung. Bedingte Verzweigung gibt es in Java, wie wir sehen, praktisch in, hauptsächlich in zwei Geschmacksrichtungen, nämlich das reine if und das if-else, das switch betrachten wir für den Moment einfach nicht, weil wir das mit einer ganzen Kette von if-else auch simulieren können. So, das reine if sagt also, führe ein gewisses Stück Code dann aus, wenn eine logische Bedingung gilt. Also wenn die Geschwindigkeit größer als 10 ist, dann reduziere sie um 2. Ja? Wenn wir mehrere Statements haben, können wir diese auch in einen Block einschließen. Ja? Wir können natürlich in dem Block auch nur eine Anweisung haben. Wichtig ist, wenn wir den Block haben, können wir in den Block so viele Anweisungen reinschreiben, wie wir wollen. Ja? Wenn wir das tun, können wir auch, also gut, von Blocks unabhängig ist das im Prinzip, aber wichtig ist, typischerweise verwenden wir das if-else im Zusammenhang mit Blocks. Können Sie sich einfach angewöhnen, das if-else könnte man im Prinzip jetzt auch ohne diese ganzen geschweiften Klammern verwenden, aber mit Blocks ist es vielleicht etwas einheitlicher. Ja? If-else ist einfach die Geschichte, dass wir sagen, wenn die logische Bedingung gilt, führe diesen Block aus, wenn sie nicht gilt, führe diesen aus. Das ist einfach eine Verzweigung mit zwei möglichen Ästen und das Ganze wird als ein Statement angesehen. Okay. Wir können natürlich diese Geschichten auch ineinander schachteln, indem wir zum Beispiel hier diesen zweiten Block, der nach dem else steht, ja, indem wir hier wiederum ein if-else-Statement reinschreiben. Wir könnten auch ein if-else-Statement und ein system-out-println und eine Addition, was weiß ich nicht, noch alles hier reinschreiben. Auf diese Weise können wir auf jeden Fall diese Dinge ineinander schachteln. Ja. Es macht hier also Sinn, indem wir sagen, nur wenn die Geschwindigkeit größer 10 ist, reduziere sie. Wenn die Geschwindigkeit kleiner gleich 10 ist, müssen wir noch überprüfen, ob wir überhaupt fahren. Wenn wir überhaupt fahren, reduziere um 1. Und ansonsten, wenn wir schon stillstehen, gib einfach einen Fehler aus. Das heißt, hier haben wir die Klasse System und die hat ein Attribut R, das ist der Error Stream, das ist wiederum ein Referenztyp-Attribut und da können wir die Methode printLine aufrufen, die also eine Zeile auf diesen Error Stream in der Klasse System ausgibt und mit dem Text The bicycle has already stopped. Ja? Wir können, wie gesagt, diese Geschichte ganz genauso auch so formulieren. Das heißt, wir haben lediglich hier gar keinen Block mehr. Das ist ja ein Statement, wie wir gesagt haben. Und das heißt, statt das hier jetzt in einen Block zu packen, können wir es also auch praktisch hier als ein Statement direkt dahinter packen. Das ist also völlig gleich mit dem. Wenn wir das nochmal analysieren, werden wir auch sehen, sind jeweils halt Blöcke mit einem Daten fehlte. Switch ist einfach nur äquivalent zu einer solchen Kette von If-Else-Statements. Und das werden wir gar nicht betrachten. Das können Sie sich eigentlich sparen. Schleifen gibt es in verschiedenen Varianten, nämlich while, do while und for. Okay? Wir werden sehen, wo der Unterschied ist. While ist einfach eine Schleife, die etwas so lange macht, solange eine bestimmte Bedingung gilt. Ja? Und dieses Etwas ist ganz typischerweise wieder ein Block von Anweisungen. Ja? Also hier zum Beispiel, solange der Count kleiner 8 ist, gebe den Wert von Count aus und erhöhe ihn um 1. Und ich starte bei Count gleich 1. Das heißt, dieses ganze graue Stück Code hat diese Ausgabe hier. Ja? Und wie gesagt, mache etwas, solange eine bestimmte Bedingung gilt. Das heißt, solange diese Bedingung hier zu true evaluiert, das ist einfach nur ein Ausdruck, ja, unter Verwendung von Variablennamen, Konstanten und Operatoren. Und dieser Ausdruck wird eingeschlossen in runde Klammern. Der darauf folgende Block, wie üblich, in geschweifte Klammern. Do while ist eine Abwandlung von while, die ganz ähnlich ist, aber die Bedingung wird erst nach der Ausführung des Etwas überprüft. Ja? Das heißt, wenn wir diese Sache einfach umschreiben, können wir statt dem while jetzt ein do while verwenden. Und da wird auf jeden Fall erstmal das grüne Etwas ausgeführt, das heißt dieser Block. Und dann wird erst überprüft, ob die Bedingung noch gilt. Wenn sie gilt, wird wieder hierhin zurückgesprungen und praktisch der Block erneut ausgeführt. Ja? Das ist hier oben im Prinzip dasselbe. Solange die Bedingung gilt, führe den Block aus. Ja? Das heißt, zuerst wird die Bedingung überprüft. Ist sie wahr, wird der Block einmal ausgeführt. Dann wird wieder die Bedingung überprüft. Ist sie wahr, wird er wieder ausgeführt und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, wir sehen schon, wir können hier auch in unendliche Schleifen geraten. Und das hat also auch durchaus eine tiefe Korrelation zur theoretischen Informatik, wo die Berechenbarkeitsmächtigkeit verschiedener Programmiersprachen hinterfragt wird. Und wir werden, oder man kann dort sehen, das werden wir nicht machen, dass mit einer solchen While-Schleife mehr berechenbar ist als mit Schleifen, deren Zahl an Durchläufen ich vorher schon kenne. Ganz typisch für diesen Fall, wenn ich also etwas, zum Beispiel einen Block, nicht abhängig von einer geltenden oder nicht geltenden Bedingung oft ausführen will, sondern einfach vorher schon weiß, wie oft ich etwas ausführen will, dann nehme ich eine Vorschleife her. Das heißt, eine Vorschleife ist üblicherweise die Ausführung von etwas eine festgelegte Anzahl von Malen. Das heißt, wir iterieren einen Block eine bestimmte Anzahl von Malen. Ja? Und da ist die Syntax immer so, dass wir hier eine Initialisierung haben, eine Bedingung und ein Update. Und das sind jeweils hier Statements. Das heißt also, man kann im Prinzip, wenn wir die Initialisierung, die Bedingung und das Update missbrauchen und hier anderen Code reinschreiben, mit einer Vorschleife das Gleiche eigentlich machen wie mit einer While-Schleife. Wir werden aber immer die Vorschleife in dieser Weise benutzen. Ja? Das heißt also, die Initialisierung ist typischerweise die Deklaration und initiale Zuweisung einer Integer-Variable. Hier also mit dem Wert 0 initialisiert. Die Bedingung fragt ab, sind wir mit dieser Variable noch kleiner als 7? Und hier haben wir typischerweise ein Update mit +++. Sie können, wie gesagt, bei Initialization, Termination und Update hier reinschreiben, was Sie wollen. Wichtig ist, dass Initialization eine Expression ist, ein Expression Statement, das einmal vor Beginn der Schleife ausgeführt wird. Termination ist eine Bedingung, Wenn diese Bedingung wahr ist, dann führe die Statements, also diesen Block hier weiter aus, ansonsten nicht mehr. Und die Update Expression wird einfach, ist ein Expression Statement, das nach jeder Iteration der Schleife ausgeführt wird. Sie sehen also, wir können im Prinzip hiermit auch Schindluder betreiben und hier alle möglichen Expression Statements einschreiben. Wir wollen es aber immer nur in dieser Weise machen. Das heißt, hier weiß ich, ich will diesen Block hier genau 7-mal durchlaufen. Von 0 bis 6, denn wenn i gleich 7 ist, wird der Block schon nicht mehr ausgeführt. Wie gesagt, wir können das Allgemeinste vor auch mit der gleichen Mächtigkeit ausstatten wie while, oder es hat eigentlich die gleiche Mächtigkeit, denn unser for, so wie wir es hier im allgemeinsten Fall definieren, ist äquivalent zu einer while-Schleife, die so aussieht, wo initialization, termination und update gerade so arrangiert sind. Wie gesagt, das wollen wir nicht machen, denn wir wollen unser for in der üblichen Weise, das heißt für eine festgelegte Anzahl von Malen benutzen. Und in dieser speziellen Weise ist for eine Schleifenart, die etwas weniger mächtig ist als das allgemeinere while, ja, und damit in der Betrachtung der Berechenbarkeitsmächtigkeit auch zu Sprachen führt, die etwas weniger berechnen können als die mit dem while, das nur als Bemerkung am Rand. So. Jetzt haben wir gesagt, es gibt eben diese zwei Möglichkeiten, vom Kontrollfluss abzuweichen, nämlich Verzweigungen, bedingte Verzweigungen und Schleifen. Es gibt jetzt eben noch die Klasse der Sprünge, wenn Sie so wollen, also der Methodenaufrufe. Und da gibt es vor allen Dingen das Return. Und das Return beendet die gerade ausgeführte Methode und geht am Kontrollfluss an genau die Stelle zurück, wo diese Methode aufgerufen wurde. Break und Continue sind, wie gesagt, etwas, was wir typischerweise nicht verwenden wollen. Break erzwingt die Beendigung einer Schleife. Das heißt, wir können vorzeitig aussteigen und Continue, damit kann man die aktuelle Iteration der Schleife überspringen. Man kommt fast immer ohne aus, sollte das auch tun, deswegen das nur in Klammern. Nochmal zurück zu Return. Return beendet die gerade ausgeführte Methode. Das heißt, eigentlich ist auch bereits der Aufruf der Methode eine verzweigungsartige Abkehr vom üblichen sequentiellen Kontrollfluss. Das heißt also, indem wir zum Beispiel, wie wir das vorhin hier hatten, haben wir einen Methodenaufruf. Mal schauen, ob wir irgendwo einen Methodenaufruf haben. Nee, hier haben wir noch keinen Methodenaufruf. Hier zum Beispiel, hier haben wir einen Methodenaufruf. Ja. Das heißt, in diesem Objekt, was hinter diesem, in dem Fall diesem Array-Variablen liegt, da wird die Methode SumMethod aufgerufen. Das heißt, hier gehen Sie einfach Schritt für Schritt die Statements durch und hier springen Sie sozusagen in den Code der Methode. Und in dem Code der Methode ist typischerweise ein Return-Statement am Ende, mit dem Sie wiederum genau hierhin zurückspringen können. Das ist also ganz interessant und wichtig. So, also was haben wir heute gemacht? Wir haben uns angeschaut, was sind Variablen. Wir haben gesagt, die sind entweder vom primitiven oder Referenztyp, haben das nochmal genauer gefasst und primitive und Referenztypen durchgesprochen. Dann haben wir Arrays durchgesprochen und Operatoren. Wir haben gesagt, was eine Expression ist, warum die Seiteneffekte hat, was Statements und Blocks sind. Und dann haben wir ganz am Ende noch die Kontrollfluss-Statements gehabt. Wie gesagt, wir werden das nächste Mal ganz ausführlich damit programmieren. Für den Moment verabschiede ich mich und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.